Herzlich willkommen zum heutigen MSDN Webcast. Das Thema ist C-Sharp 4 und das Ganze ist einer der vielen Webcasts, die die nächste Version von Visual Studio 2010 nämlich und dem .NET Framework 4 adressieren werden. Diese Webcasts werden durch mich, durch Kollegen, durch MVPs und weitere entsprechende Experten oder auch Technologieversteher gehalten und entsprechend immer mit diesem Screen ausgestattet sein, sodass man, wenn man weiß, man guckt einen Webcast, wo genau dieses Screen auftaucht, man weiß, es handelt sich um eines der kommenden Funktionsfeatures in der nächsten Version von Visual Studio. Mein Name ist David Paar, ich bin Developer Evangelist bei Microsoft Deutschland. Ich habe einen Blog, blogsmsdn.com/dparis. Ich bin über einen Messenger erreichbar, ab und zu zumindest, developerevangelist@live.com. Per E-Mail auch manchmal, dparis@microsoft.com und ich poste meine Blogposts und publiziere dementsprechend die Tweets zu diesem Blogpost über Twitter unter Account WriteLine. Wenn man sich jetzt so die Evolution von C-Sharp anschaut, woher kommt eigentlich das Ganze, muss man einfach daran denken, was so die erste Intention von C-Sharp 1.0 war, nämlich die Möglichkeit einer modernen Sprache auf einer Infrastrukturumgebung laufen zu lassen, die dem Anwendungsentwickler möglichst viel dieser typischen Infrastrukturprobleme wegnimmt, wie zum Beispiel Garbage Collection oder Speicherverwaltung im Generellen oder auch Security. Also, dass da einfach ein gewisses Rahmenwerk zur Verfügung steht und so war C-Sharp 1.0 geboren. Generics kam dann in C-Sharp 2.0 herein und mit C-Sharp 3.0 hat dann letztendlich Language Integrated Query Einzug gehalten. Und Generics, nützliches Feature, um einfach wiederverwendbaren Code möglichst generisch in Funktionen oder Klassen zu packen. Und beim Language Integrated Feature Query, also bei dieser Möglichkeit in C-Sharp 3.0, hat man es erstmalig als Entwickler die Möglichkeit gehabt, seine Intention hinzuschreiben, anstatt nur seine, wie mache ich denn etwas? Also sprich, der Compiler hat die Möglichkeit, hier andere Analysen zu fahren bei einer Link-Query, als wenn ich dann den Code in Funktionen reingepackt habe, ohne dass der Compiler eigentlich weiß, was ich da eigentlich machen wollte. Wenn man jetzt C-Sharp 4.0 entwickeln möchte, schaut man sich natürlich als Compilerbauer ein bisschen auf die momentanen Trends. Da haben wir zum einen dynamische Sprachen, Ruby, Python, wieder sehr beliebt geworden in letzter Zeit. Also nicht Ruby und Python, dass die wieder beliebt geworden sind, sondern dynamische Sprachen gab es ja immer mal wieder. Und ist halt gerade so eine Renaissance sozusagen, die man da wieder erlebt. Auf der anderen Seite hat man auch immer mehr die Absicht, weniger programmieren zu müssen, sondern immer mehr zu deklarieren. Also domaingetriebene Ansätze zu fahren, das ist einer der Trends in der Softwareindustrie, deklarative Programmierung. Und zum anderen ein Trend, der aus der Hardwarebranche kommt, nämlich Concurrency, Multi-Many-Core-Plattform, die zwangsläufig mittlerweile sehr, sehr schnell kommen werden und wir uns als Softwareentwickler darauf in irgendeiner Form einstellen müssen und eben auch als Compiler-Entwickler müssen wir uns darauf einstellen, dass wir das halt unterstützen können. Bei der deklarativen Programmierung, wenn man sich da anschaut, zum einen, was wir eigentlich mit C-Sharp machen, da gibt es ja auch schon die Möglichkeiten, deklarativ zu programmieren mit Attributen. Das ist so eine ganz einfache Form davon. Imperativ bedeutet einfach, ich schreibe meine Anweisung in den Code rein. Aber die Intention, was ich da eigentlich machen möchte, die kann der Compiler nicht so richtig rausfischen, weil ihm da zu wenige Metadaten zur Verfügung stehen. Bei der deklarativen Programmierung ist es so, dass ich weniger in den Code selber rein implementiere, also weniger selber Code produziere, sondern mehr deklariere. Und das ist so eine der Ziele der domaingetriebenen Sprachen zum Beispiel oder eben auch die Möglichkeit, mit Attributen in C-Sharp zu arbeiten, dass ich eben mehr Intention ausdrücke. Und wie gesagt, Link ist so ein erster Schritt in der Richtung gewesen, dass ich sage, hier ist meine Query und der Compiler weiß, okay, das ist jetzt die Query, die Runtime weiß, okay, so sieht die Query aus, er will eine Anfrage machen, dann lass uns mal gucken, wie wir das Ganze optimieren, weil der Compiler und die Runtime weiß, okay, es handelt sich hier um eine Abfrage. Wenn ich das nicht so deklarieren könnte, wüsste ich jetzt als Compiler oder Runtime nicht, dass es sich unbedingt zwangsläufig um eine Abfrage handelt und kann dementsprechend zum Beispiel nicht parallele Programmpfade anlegen und ausführen. Das ist so ein bisschen auch einer der Trends, die wir mit C-Sharp verfolgen. und mit Sicherheit auch weiterverfolgen werden in der nächsten Zukunft. Dann gibt es natürlich dynamische Sprachen und statische Sprachen. Beide haben Vorteile. Bei statischen ist ein Riesenvorteil natürlich die Performance und auch die Möglichkeit zur Compile-Zeit eben gewisse Fehlerquoten auch festzustellen im Tooling, also im Projekt, im Code, dass man relativ viel im Vorfeld auch abfangen kann. Man kann einfacher Tools draufsetzen. IntelliSense lässt sich viel einfacher verwirklichen, wenn man statische Sprachen benutzt als bei dynamischen. Auf der anderen Seite haben dynamische Sprachen den Vorteil, dass sie flexibler sind. Man kann mal ganz kurz Konstrukte ändern, auch zur Laufzeit. Ja, ein bisschen flexibler damit arbeiten. Hat aber auch den Nachteil, dass zur Laufzeit erst Fehler auftreten, wenn nämlich diese Konstrukte ausgeführt werden. Und ich muss mich auf der anderen Seite bei dynamischen Sprachen nicht darum kümmern, was für einen Typ ich da eigentlich habe. Ich benutze einfach diesen Typ, weil ich einfach weiß, dass ich einfach diesen Typen benutzen wollte. Es ist mir eigentlich egal, welche Schnittstelle ich explizit anspreche, solange ich das Ergebnis bekomme. Also so zwischen Quick and Dirty und dem akademischen Ansatz würde ich das jetzt einfach mal so dahinstellen und beschreiben. Concurrency, auch ein wichtiges Thema, hier einfach nur als Bullet Point, also als Überschrift. Wir haben zwangsläufig in der Softwareindustrie, in der Hardwareindustrie, Entschuldigung, in der Hardwareindustrie die Notwendigkeit, die Geschwindigkeit von CPUs kriegen wir nicht mehr hoch, ohne dass wir die Hitze extrem in die Höhe schrauben. Also wir haben da ein physikalisches Limit. Dementsprechend hat man sich in der Chipfertigung ist man dazu übergegangen, eben mehrere Prozessorkerne, also Cores, auf eine CPU zu packen. Und man kann davon ausgehen, dass wir in naher Zukunft wirklich Maschinen haben, die 128 Prozessorkerne haben, die natürlich dann davon profitieren würden, wenn eine entsprechende Anwendung parallelisiert oder parallel ausgeführt werden kann in Teilen. Und das ist genau einer der Trends, die wir mit dem neuen .NET Framework auch fokussieren, mit den Parallel Extensions, aber auch im entsprechend in der Runtime auch unterstützen und dementsprechend hier auch im funktionalen Bereich vielleicht der Sprache hier Ansätze finden müssen, um Programmcode einfacher ausführen zu lassen. Und Link ist zum Beispiel ein deklarativer Ansatz, der relativ einfach sich parallelisieren lässt durch die Parallel Extensions, durch P-Link. Das ist zum Beispiel einer der Trends, die wir mit C-Sharp auch im Auge behalten und fokussieren. Dann gibt es das alte Problem, wollte ich schon sagen. Ja, die alte Rivalität zwischen C-Sharp und Visual Basic, wobei ich glaube, dass es diese Rivalität eigentlich so nicht gibt, sondern einfach jeder das benutzt, was er gerne möchte. Der eine mag lieber C-Sharp, der andere lieber Visual Basic. Einer der Ziele ist es, dass man versucht, in den kommenden Versionen, auch einschließlich jetzt 2010, viele der wichtigsten Features gleichzuhalten. Es gibt immer Unterschiede zwischen diesen beiden Sprachen. Also man wird nicht ein komplettes Feature-Set in Visual Basic wie in C-Sharp 1 zu 1 haben und lediglich syntaktisch Unterschiede haben, sondern es werden primäre Features sein. Also es gibt zum Beispiel in C-Sharp immer noch nicht die Möglichkeit, ein XML-Schema direkt zu deklarieren in einer Variable und direkt XML im Editor zu schreiben. Das geht halt immer noch mit Visual Basic, aber nicht mit C-Sharp. Auf der anderen Seite sind aber andere Dinge jetzt äquivalent und das werden wir jetzt so ein bisschen auch in den Features sehen, die in C-Sharp 4 hineinkommen. Und C-Sharp 4 fokussiert sich in erster Linie auf dynamische Programmierung in der vierten Version. Ich trinke nur mal einen kurzen Schluck Wasser. So. Also dynamische Programmierung ist einer der Fokusthemen in C-Sharp 4.0. Ganz konkret, dynamisch typisierte Objekte. Ja. Also wir typisieren statisch ein dynamisches Objekt, ja. Und haben es dann so in C-Sharp zur Verfügung. Dann gibt es optionale und Name-Parameters, Com-Interop und ein Thema, das eigentlich jetzt nicht so spannend für den Entwickler ist, sondern einfach ein Gegeben. Es wird einfach einiges an weniger Fehlermeldungen im Compiler auftauchen, das Co- und Contra-Variants, wo ich am Schluss noch ein bisschen drauf eingehen werde. Dynamische Sprachen benötigen oder die dynamische Unterstützung benötigt in .NET 4 eine neue Runtime. Das ist die Dynamic Language Runtime. Die Dynamic Language Runtime enthält eine Verbesserung der Expression Trees aus C-Sharp 3.0, also aus der CLR 2.0. Diesen Expression Trees ist es zum Beispiel auch möglich, jetzt Funktions-Buddies zu erhalten. Dann gibt es eben Dynamic Dispatch und Core-Side Caching für Objekte, die einmal instanziert sind, damit die entsprechend effizient wieder gefunden werden und ausgeführt werden können. Es gibt dann verschiedene Sprachen, die auf die DLR aufsetzen, unter anderem C-Sharp und Visual Basic, aber auch die neuen dynamischen Sprachen, die wir immer mit Iron-Präfix haben, damit man erkennt, das ist die .NET-Version davon. Das ist nicht die .NET-Version, das ist schon ja, ich weiß eigentlich gar nicht, ob das jetzt eins zu eins der gleiche Sprachstandard ist. Ich denke aber, es ist größtenteils kompatibel zu Python zum Beispiel oder zu Ruby. Das ist halt die Version, die auf die DLR aufsetzt, auf die Dynamic Language Runtime. Das ist Iron Python, Iron Ruby. Und dann gibt es sogenannte Binder. Kennt man vielleicht so ein bisschen noch aus der COM-Welt, ja. Diese Binder sorgen einfach dafür, dass die Sprachen oben über die Dynamic Language Runtime entsprechend mit den Objekten, die auf der anderen Seite instanziert sind, kommunizieren können. Der Object Binder, der einfach auf CLR-Objekte geht. JavaScript Binder, der es mir erlaubt, mit JavaScript Objekten in meiner C-Sharp-Sprache zum Beispiel aus Silverlight herauszuarbeiten. Der Python Binder, wenn ich meine Anwendung um Python oder Ruby erweitern möchte als entsprechende Scripting-Sprache in meiner Anwendung für meine Objekte oder halt auch für Office Automation oder COM Automation im Generellen eben den COM Binder. Dynamisch typisiert bedeutet letztendlich hier oben sehen wir, dass wir eine Klasse Calculator instanzieren und dann eine Funktion Add aufrufen, die enthält einen Integer. Das Ganze kann man jetzt auch über Reflection machen. Das heißt, ich hole mir das Objekt getCalculator, ja, hole mir den Typen davon und mache dann invoke member add und übergebe die Parameter und sage, konvertiere mir das Ergebnis nach int32. Wenn das jetzt allerdings aus einem Skript heraus funktionieren soll, dann macht man einfach Script Object, ja, calc getCalculator und da sieht man auch eben diesen Late-Binding-Mechanismus mit dem invoke sozusagen über diesen momentanen Silverlight JavaScript Helper, das mir erlaubt, eben dann auf die JavaScript Objekte zuzugreifen. In C-Sharp 4.0 würde ein Aufruf so aussehen, um das dynamisch zu machen. Also oben, wie gesagt, statisch, unten ist dynamisch. Wir holen uns den Calculator und rufen einfach das Ganze auf. Und dieser Aufruf hier, dieser Add-Aufruf, ist einfach nur ein dynamischer Aufruf, der ungefähr dem entspricht hier invoke member add binding flex invoke method. Das heißt, wir haben ein Dynamic Keyword, das statisch geprüft wird zur Compile-Zeit, aber die Methode ist letztendlich dynamisch und die wird nicht zur Compile-Zeit geprüft und hat auch noch eine entsprechende automatische Conversion. Also das Ergebnis wird konvertiert auf Grundlage gewisser Standardregeln, wie zum Beispiel, wenn die Runtime erkennt, es handelt sich um Integer, dann konvertiert es in Integer um und so weiter und so fort. Das sind alles gültige dynamische Objekte. 1, Integer, Hello und eine Liste. Wie gesagt, zur Compile-Zeit Dynamic und zur Laufzeit macht dann die Runtime entsprechend die .NET-Typen daraus auf Grundlage dieser Erkennungsalgorithmen. So, wie ist das aber jetzt, wenn ich jetzt eine Klasse habe, wie zum Beispiel Math? Diese Klasse, die hat ja jetzt zum Beispiel die Überladung der Apps-Methode. Wenn jetzt hier statisch das ganze Tippe Double Math Apps in Klammern X, also X, dann nimmt er immer die Double Double Implementierung, ja, auf Grundlage des Parameters. Wie ist es aber jetzt, wenn ich das dynamisch mache? Dann analysiert die .NET Runtime zur Laufzeit, dass 1.75 ein Double ist und dementsprechend nimmt er eine Double. Also er nimmt halt den ersten Match, den er denkt, dass es da passend ist, in dem Fall der Double. Wenn ich jetzt x mit 2 deklariert hätte, würde er sagen, das ist ein Integer und ich nehme dann die Integer-Überladung. Also das funktioniert auch, diese überladenen Methoden mit diesen Dynamic-Datentypen. Allerdings auf der Grundlage der Runtime-Erkennung. Und da möchte ich einfach mal ganz kurz zeigen, wie das dann so ein bisschen technisch funktioniert. Gut, gehen wir mal ins Visual Studio 2010 rein, machen ein neues Konsolenprojekt. So, machen das mal hier so ein bisschen größer. Okay. Also wenn ich jetzt hier ist 1 reinschreibe und dann gebe ich eben aus x get type, dann kommt dann zurück System in 32. Also ich habe jetzt x hier deklariert hier. Ich könnte jetzt auch sagen x.hallo, könnte das kompilieren. Der Compile sieht man jetzt hier links unten oder hier im Output. Das Kompilat lief erfolgreich durch. Ich habe aber keine Methode Hallo jetzt hier an dieser Stelle. Sprich, wenn ich jetzt hier das Ganze ausführe, bekomme ich jetzt hier diese Laufzeit-Exception. Das Int does not contain a definition for Hello. Ja, weil er nämlich hier ein Int zugewiesen hat und dann sagt er sich halt, x ist ein Int, ja. Und dementsprechend, ja, da kann man es noch kommentieren, ist ja cool. Neues Feature habe ich noch gar nicht gekannt. Also x ist ein Integer und Hallo gibt es halt hier nicht an der Stelle. Schauen wir mal nach, was das Integer generell noch für Funktionen hat. Int, Max Value, Min Value. Das könnte man jetzt zum Beispiel benutzen, weil es ein Integer ist. Dann sagen wir einfach Min Value. Und dann machen wir auch ein Konsole-Write-Line draus. So, und dann stoppen wir mal das Ganze noch kurz und machen Kontrolle 5. Ah, da habe ich jetzt, ist es eine Funktion oder ein Member? Int Punkt. Ach, das war vom statischen, Entschuldigung. End Punkt. So. Ja, das war statisch, Entschuldigung, das war natürlich Blödsinn, was ich da gemacht habe. GetType Code GetHash hat jetzt keine. Eine CompareTo-Methode wäre noch drin. Genau, eine CompareTo-Methode könnte man noch wählen an der Stelle. Dann machen wir doch folgendes. X.compare to 1. Ja. Dann müsste auf jeden Fall ein Ergebnis dann zurückkommen. Und zwar, ich glaube, einfach ein 0. Genau. Für gleich groß. Wenn es größer ist, dann müsste jetzt ein negatives kommen. Und wenn es kleiner ist, eine positive Rückgabe. Also x ist dann größer an der Stelle und 1 ist dann gleich. Also wir sehen hier dynamisch entsprechend instanziert, ja. Das gilt natürlich auch für eigene Klassen. Es sollte es aber schon einfach mal gewesen sein an der Stelle. So. Wie funktioniert das jetzt letztendlich in C Sharp, wenn ich mit dynamischen Objekten arbeite? Gibt es nämlich auch die Möglichkeit, das Ganze selbst zu implementieren. Ja. Hier sehen wir das Interface iDynamic Object und da gibt es dann die Basisklasse, die da heißt Dynamic Object. Und von der kann ich ableiten, um ein dynamisches Objekt zu implementieren. Und dann könnte ich ein ganz generisches Objekt haben, das relativ flexibel ist. Und genau das schauen wir uns einfach an. Wir implementieren jetzt mal ein sehr, sehr generisches Objekt, das einfach Daten halten kann. So, dann gehen wir mal hier rein. Machen wir das mal kurz auf Vollbild. Also, was ist momentan, wenn ich eine Klasse Person hätte, momentan, dann definiere ich ja, dass die jetzt hier ein String hat, Name und vielleicht noch das übliche Alter, ja, Age. Und dann kann ich jetzt hier mit dieser Person arbeiten. War P ist gleich nur Person. Ja, P Punkt. Und hat dann entsprechende Intelligenz und kann halt dann, was weiß ich, das Alter setzen oder so, ja. Und den Namen Hello Kitty oder so. Okay. Mit dynamischen Sprachen ist es natürlich ein bisschen flexibler. Ich könnte das Ganze schon flexibler gestalten, indem ich jetzt hier ein Dynamic draus mache. Dann kann ich nämlich auch andere Sachen setzen. Das Problem ist jetzt hier, was weiß ich, wie Vorname oder Spitzname. Vielleicht Test. Das Problem hier an der Stelle ist nur, dass jetzt die Implementierung hier noch nichts von diesen neuen, von dieser neuen Eigenschaft weiß. Und was wir jetzt einfach machen, ist mal eine Spaßimplementierung von meinetwegen Person. Die leitet jetzt ab von dem Dynamic Object. Ja. Da holen wir uns die Referenz rein und die überschreibt jetzt zwei Methoden. Try get member. Also wir holen uns einen Member aus der Klasse und sie beschreibt noch eine zweite Methode, die da heißt override try set member. Ja? Okay. Was nehmen wir jetzt als Speicher für unsere Member? Also sprich, ich möchte beliebig viele Eigenschaften einem Objekt zuweisen können, nämlich dem Objekt Person. Und da nehmen wir jetzt einfach mal ein Dictionary. Da machen wir einen String, ein Object draus und sagen dann Eigenschaften, ja, New Dictionary. Okay. So, anstatt dass wir jetzt, also TryGetMember heißt es einfach, der Binder kommt rein. Der Binder hat jetzt verschiedene Eigenschaften. Zum einen den Namen, ja. Und der Name sagt letztendlich, was für eine Eigenschaft dieses Objekts wird denn angefordert. Und im Result hinten rechts kommt einfach das Resultat zurück. Und was wir jetzt machen, ist nichts anderes, wie ihm die Dictionary-Eigenschaft, String ist hier der Key und Object ist das Value, zurückzugeben. Das heißt, wir sagen Return Eigenschaften. Schaften Punkt. Da gibt es eben auch ein Try, Get Value. Und dann nehmen wir jetzt den Namen vom Binder. Ja, Get Member Binder. Und geben zurück das Result. Ich glaube, ich muss ein Out reinschreiben noch. Out Result. Und da kommt auch ein True oder ein False zurück, ob es geklappt hat. Also ich kann jetzt auch auf Namen zurückgreifen, die nicht da sind. Und das gleiche machen wir für den Set-Member. Das heißt, wir erlauben unserem Objekt relativ dynamisch neue Eigenschaften zu bekommen und wir stecken diese Eigenschaften einfach ins Dictionary rein, ja, indem wir einfach hier sagen, der Binder hat einen Name und da kommt eben dieses Value rein und sagen einfach mal True. Also wir prüfen nichts, ja, an der Stelle. Okay, damit haben wir eine dynamische Person erzeugt. Was kann ich jetzt mit dieser dynamischen Person machen? Nun, sagen wir jetzt einfach mal, Person ist gleich New Person. Und die Person hat einen Nachname, Paris, Person hat ein E-Mail, Person hat ein Alter, was weiß ich, 38, Person hat ein, irgendwas. Dann machen wir mal DateTime.now rein, ja. So. Also wir haben jetzt ein dynamisches Objekt und tippen in dieses dynamische Objekt Eigenschaften ein, die das Objekt eigentlich so nicht deklariert hat. Und diese Eigenschaften werden dann dynamisch einfach hier hinzugefügt, ja. So, das heißt an der Stelle, was machen wir? Nun, wir können noch sagen, die Eigenschaften abfragen. Zum Beispiel Person.email. Ja. Wir haben jetzt hier, bei IntelliSense ist es auch noch wichtig, sehen wir Dynamic Expression. Deshalb gibt es keine IntelliSense in dieser Beta 1 zumindest. Ich weiß gar nicht, ob es in der Beta 2 irgendwie unterstützt wird oder ob es geplant ist fürs Release. Momentan ist es halt nicht der Fall. So, wenn ich das jetzt durchgehe mit F10, dann erzeuge ich die Person, setze den Namen. Machen wir hier hinten vielleicht den Debug History aus, weil die verwirrt bloß. Zack, weg mit der. Irgendwas, ja. Also wir haben hier diese Person gesetzt und können mal diese Person aufklappen. Und da sehen wir wirklich hier die intern dieses Dictionary, ja, mit diesen Eigenschaften ist gesetzt. Und dann kann ich letztendlich auf die Eigenschaft auch prüfen. dpars@microsoft.com. Also, dieses Interface zu implementieren ist eigentlich relativ einfach, wenn ich diese Basisklasse Dynamic Object ableite. Nun könnte man sich vorstellen, natürlich statt auf ein Dictionary zuzugreifen, vielleicht auf die Datenbanktabellen direkt diese dynamischen Objekte zu machen und sich mal vielleicht Gedanken zu machen, sich da vielleicht dann doch mal mit einem eigenen OER-Mapping zu machen. Also, weil es halt kein Mapping wäre in dem Sinne, sondern einfach bloß die Tabelle 1 zu 1 hier dynamisch beschrieben. Das ist aber so, nur so eine Idee am Rande. Okay, aber das sollte einfach zeigen, wie es möglich ist, Dynamik in C# zu implementieren. So, da machen wir mal weiter mit der Slideshow. Nächstes Thema ist auch eines, das sehr, sehr viele Entwickler immer wieder angefragt haben. Es geht auch in Visual Basic, aber nicht in C-Sharp. Ah, jetzt geht's auch in C-Sharp. Hier haben wir eine Funktion, OpenTextFile, hat 4 Parameter. Wir können jetzt sagen, dass diese 4 Parameter entsprechend Overloads haben, ja, um sie ein bisschen freundlicher zu machen. Es sieht aber im Code ein bisschen blöd aus, ehrlich gesagt, mit so vielen Overloads zu arbeiten, weil die rufen dann letztendlich doch immer die volle Methode auf und übergeben halt für die fehlenden Parameter irgendwelche Defaults. Das Ganze kann man jetzt so deklarieren, indem ich einfach sage, jo, die 3 Parameter Encoding, Detect, Encoding, Buffer Size haben Default-Werte. Und wenn diese Default-Werte haben, dann kann ich optional diese reinfüllen, wenn ich möchte. Hier sehen wir OpenText-File, da fehlt Detect, Encoding und Buffer Size. Auf der anderen Seite sehen wir hier die zwei, der String, also der Path hat zum Beispiel keinen Default-Parameter. Deshalb muss der Path immer als erster Parameter reinkommen, wie wir jetzt hier auch nochmal sehen. Also Named Arguments müssen immer zuletzt genannt werden bei einer solchen Eingabe. Oder man sagt, alles sind einfach als Named Arguments, also auch die Argumente, die eigentlich keine Default-Werte haben. Wenn ich dann alles Named übergebe, dann werden entsprechend hier die Möglichkeit gegeben sein, auch irgendeine Reihenfolge zu spezifizieren. Ja, ja, genau. Das ist vielleicht nicht unwichtig an der Stelle, da mache ich nämlich gleich eine kleine andere Demo dazu. Schmeißen wir mal ganz kurz unsere Implementierung hier weg, gehen in den Code nochmal rein und machen mal Folgendes. Wir haben jetzt hier die... Also wir machen nochmal eine Klasse Person und die hat einfach die Methode, was weiß ich, void print, print, ja, string last name, comma, string first name, int age, string email. Das sind jetzt so die Parameter, die drin sind. Und die macht jetzt nichts weiter, wie lediglich diese 4 Parameter raus schreiben, ja. Komma last name, first name, age, email. Okay. So. Und nun müsste ich ja verschiedene Überladungen haben. Die möchte ich jetzt nicht haben. Deshalb deklarieren wir jetzt einfach Default-Parameter. Not available zum Beispiel. NA für first name. Alter, wir sagen erst mindestens volljährig, wenn nichts übergeben ist. Und E-Mail-Adresse ist unknown, ja. Okay, damit haben wir in etwa das, was wir auch vorhin im Slide gesehen haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Person-Klasse instanziere, dann kann ich mir mit der Methode hier arbeiten. Ja, wenn die public wäre, könnte ich das auch machen. Print, dann kann ich sagen, last name ist Paris. Und dann sage ich meinetwegen E-Mail noch, E-Mail-Doppelpunkt dparis@microsoft.com. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen, sehen wir Paris NA18, die paris@microsoft.com. Wichtig an der Stelle, und deshalb habe ich dieses Beispiel hier noch eingehackt, ist, dass man sich mal anschaut, was eigentlich im Hintergrund passiert. Dementsprechend gehen wir mal hier kurz in den Reflektor rein, von der Konsolenanwendung. Diese hier. Die Reihenfolge, mit der eben diese Funktion aufgerufen wird, die ist hardcodiert im EL-Code, ja. Also wenn man irgendwann auf die Idee kommt, die Reihenfolge in der entsprechenden Deklaration der Funktion zu ändern, aber einen anderen Teil, der eben diese Funktion benutzt, nicht anpasst und es dynamisch nachlädt und dann entsprechend versucht aufzurufen, dann wird man auf die merkwürdigste Art und Weise begrüßt, weil nämlich hier diese Parameter statisch in den EL reinkodiert sind. Das muss man einfach wissen. Also, optionale Parameter sind lediglich eine Erleichterung in der Schreibweise, aber nicht eine Möglichkeit, irgendwie Interfaces dynamischer, verwaltbarer zu machen. Ja, nur als Randbemerkung. Hat sich auch im Bereich COM einiges getan. Wenn man mit COM Automation programmiert hat, also vor allem Office Automation programmiert hat, ist das ein sehr, sehr häufiges Bild, das man vor Augen hat. Man möchte eigentlich ein Dokument speichern, ja, test docx. Ruft die Methode SaveAs auf, deklariert vorher noch ein Missing-Objekt mit dem ReflectionValue Missing.Value und übergibt dieses als Ref-Parameter, weil alles Ref-Parameter sind bei den Automation-Aufrufen. Und dementsprechend ist das etwas, was nicht so toll ist. Ja? Also im VB war das immer schon eleganter. Das ist jetzt aber Vergangenheit mit 4.0. Jetzt kann man schreiben doc.saveAs test.docx. Das liegt daran, dass wir jetzt auch optionale Ref-Parameter haben. Und dementsprechend hier ein wenig freundlicher in der COM-Integration sind. Also das heißt, neben der entsprechenden automatischen Zuweisung von Eigenschaften auf Objekte unterstützen wir jetzt durch optionale und benannte Parameter, dann auch Index-Properties und optionale Ref-Modifier. Und das ist wichtig, um eben diesen hier auszulassen, diesen Ref-Missing. Ja. Interop-Type-Embedding, das werde ich jetzt auch gleich nochmal zeigen, was es ist, dieses NoPia-Argument. Das machen wir jetzt am besten, indem wir uns kurz eine COM-Interop-Demo anschauen. In diesem Fall schauen wir wieder ein bisschen Code an. Das heißt, schmeiße jetzt hier nochmal das raus. Also das ist das von vorher nochmal, das schmeißen wir jetzt mal raus. Und holen uns jetzt einen Interop-Assembly rein, mit dem wir immer arbeiten. Wir nehmen jetzt mal Excel. Ich nehme Excel aus dem Grund, weil das für mich am einfachsten zu... jetzt muss ich nur Microsoft richtig tippen können. Okay. Auch nicht unter .NET, sondern unter COM. Ne? Ist ja COM. Herr Paris, Herr Paris. So, da haben wir Microsoft Excel. Holen uns die Bibliothek rein. Und wir alle wissen ja, dass diese Interop-Assemblies, wenn man damit schon gearbeitet hat, nicht gerade klein sind, diese Primary Interop-Assemblies, müssen signiert sein, müssen mit dem Produkt installiert werden. Ist ein bisschen unschön, wie es momentan gelöst wird. So, aber jetzt von der Programmierung her, ja, es ist eigentlich relativ elegant. Wir deklarieren mal kurz einen abgekürzten IOS von Namespace und nehmen dort den Microsoft Office Interop Excel Namespace. Den haben wir jetzt unter Excel zur Verfügung. Und sagen jetzt einfach, var Excel ist gleich new Excel.application. So, damit haben wir unsere Excel-Sheet erstmal instanziert. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein neues Workbook, glaube ich, oder? Ja, machen wir ein neues Workbook dazu. Und hier sieht man jetzt auch schon, Template Dynamic Template ist gleich 0, also das kann ich weglassen. Ich füge einfach das Workbook hinzu und sage dann ja, jetzt in the range. Ja, das ist noch genau das Problem. Das war noch das alte. In the range, in the range, in the range. In the range. Wollten wir ja gar nicht. Wir wollen die Cells. Na. Punkt Cells. 1,1. Und hier sehen wir auch Dynamic implementiert. Auch Range ist ein Dynamic, was dann jetzt hier hinzurückkommt. Das heißt, ich kann nämlich jetzt einfach Value sagen. Ist gleich Hello. Hallo, Visual Studio 2010. Okay, und damit wir das auch sehen, was dann passiert, machen wir es noch sichtbar. Gut, das Ganze starte ich jetzt einfach mal mit Ctrl F5. Also wir sehen, wir haben keine Ref-Missing-Parameter, wir können direkt mit Cells arbeiten, kriegen eine dynamische Range zurück, können da das Value setzen über dynamisch diese Eigenschaft. Wir haben zwar keine IntelliSense momentan, dafür aber eine relativ einfache Syntax, die fast VB gleich ist. Und da haben wir auch unser Hallo Visual Studio 2010. Was aber jetzt noch viel interessanter ist, dass beim Deployment nun nicht dieses Primary Interop Assembly gebraucht wird. Standardmäßig ist es so, wenn ich jetzt hier mal auf die F4-Taste drücke, sehen wir hier diese Eigenschaft Embed Interop Types. Das ist eine neue Eigenschaft, die es mir eben erlaubt, wenn wir jetzt mal kurz in den Reflektor reinschauen, die Interop-Definitionen, also wir haben jetzt hier unsere Anwendung, ja. Wie wir sehen, benutzt unsere Anwendung einen Bruchteil von dem Automation-Objektmodell. Wirklich einen Bruchteil. Workbooks benutzen wir, das Workbook selber, Zellen, Range und eben die Application-Objekte. Also ein Bruchteil davon, was im Objektmodell zur Verfügung steht. Aber trotzdem haben wir bisher immer das komplette Objektmodell im Prinzip, ja, Primary Interop Assembly mit publizieren müssen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Durch diese Eigenschaft ist es so, dass dieses InterOpAssembly nicht mal mitpubliziert wird, sondern die Deklarationen, die wir benötigen, nochmal in dem eigenen Anwendungsassembly deklariert werden. Hier nämlich. Da sehen wir nämlich genau diese Dinge, die wir jetzt hier benötigt haben. Wenn ich jetzt auf Space drücke, dann sehen wir hier einen COM-Import, ja, einen Type-Identifier. Und dieser Type-Identifier mit dieser GUID lässt unsere .NET Common Language Runtime sagen, okay, wir haben hier einen Type-Identifier, der passt auf das Interface, das COM-Interface, das hinter dieser GUID steckt, ja. Und wir benötigen lediglich dieses Range-Interface mit dieser Methode, this, ja. Mehr brauchen wir nicht. Bitte benutzt das anstelle des normalen Interop-Assemblies. View. Wie kriegt man jetzt nochmal die Liste hin? Das habe ich jetzt wieder mal vergessen. Ne? Bin halt ein bisschen. Okay. So, und genauso hier mit Application. Wenn wir hier da drauf gehen, dann sehen wir hier, Application ist nicht besonders viel an der Stelle. Hier ist schon ein bisschen mehr definiert. Da sehen wir vTable-Einträge. Also da wird wirklich vom Primary Interop Assembly nur das rausgenommen, was wir in der Anwendung benötigen und dann in die Anwendungsassemblies reinkompiliert. Das macht das ganze Assembly um einiges kleiner. Also wenn wir dann nochmal vielleicht auf die Dateigröße schauen, machen wir mal Open Folder in Files. Das hat jetzt gerade mal 7K, ja. Und das Interop Assembly von Excel hat, glaube ich, 4 MB oder so. Also nur damit man mal die Relation sieht, was auch ein einfacheres Deployment ausmacht letztendlich. Okay. Co- und Contra-Variants. Das ist ein Thema, das ein bisschen ja eigentlich interessant ist, wenn man so rein sprachfetischistisch unterwegs ist. Aber ganz kurz zu erklären, vermag ich es auch. Das Beispiel hier sagt eigentlich schon alles aus. Wir haben ein String-Array, ja. Und wir übergeben dieses String-Array einem Funktion, die heißt Process. Und die erwartet aber ein Array von Objekten. Und das kompiliert auch so, wie es ist, ja. Weil .NET Arrays entsprechend an einen, also abgeleiteten Datentypen übergeben werden können. Das Problem ist, dass in dieser Methode Process ein Fehler aufkommt, sobald lesend auf, also lesend nicht, aber sobald schreibend eben auf dieses Array zugegriffen wird, nämlich. Das ist ja für die Methode Prozess, die Objekte hier erwartet, ja vollkommen legitim zu sagen, in der Methode, hey, ich mache da einen neuen Button rein, ja. Er weiß ja gar nicht davon, dass da ein String-Array reingesteckt worden ist. Also deshalb gibt es hier einen Laufzeitfehler. Das ist ein Problem und das Problem versuchen wir zu umgehen mit Co- und Contra-Variants. Und das umgehen wir dahin, dass wir es auf Interfaces und Delegates erstmal beschränken. Das heißt, ich habe jetzt hier auch eine Liste von Strings in einem List-Interface und das übergebe ich jetzt einem Process IEnumerable of Type Object. Und Strings, das hat bisher nicht funktioniert, weil der Compiler das nicht so zugelassen hat, aber durch ein neues Keyword ist das nämlich erlaubt, indem ich nämlich einfach die, ich sage auch gleich nochmal, also eigentlich sollte es auch erlaubt sein, weil wir mit IEnumerable eh im Prinzip nur lesend auf das Objekt zugreifen können oder auf die Liste von Objekten zugreifen können. Deshalb wäre das okay von diesem Ansatz heraus. Und dementsprechend hat man hier etwas geändert. Wenn man sich jetzt mal das Interface IEnumerable of Type T anschaut, muss man jetzt in der Interface-Deklaration sagen, es handelt sich hier um lediglichen Out, also um lesenden Zugriff auf dieses Interface. Und dann ist entsprechend dieser Übergabe auch möglich, also die Kovarianz, ja. Insofern haben wir jetzt in C-Sharp 4.0 die Möglichkeit, ein IEnumerable of Type Strings jetzt auch an ein IEnumerable of Type Object zuzuweisen und dann dort entsprechend zu verwenden. Das Ganze geht auch umgekehrt, indem ich das mit in deklariere, also Kontravariant. Das heißt in diesem Fall, dass ich einen Comparer, zum Beispiel ein iComparer-Interface vom Typ Objekt Implementierung nutzen kann für einen iComparer of Typ String, weil ein String leitet von Objekt ab, ein Objekt hat die Implementierung, kann also auch ein String vergleichen und das ist jetzt dann auch entsprechend möglich. Unterm Strich gesagt, vielleicht nochmal hier zusammengefasst, ist hauptsächlich den meisten wird es auffallen, indem sie weniger Compilerfehler kriegen, ja, weil Sachen jetzt einfach funktionieren, die vorher nicht funktioniert haben, ohne dass man sich groß Gedanken macht, um es ganz vereinfacht zu sagen. Und wie in der .NET Framework 4 werden auch einige dieser Interfaces, die wir jetzt hier sehen, entsprechend um diesen Keywords erweitert, um diese Co- und Contra-Variants Keywords, also Out und In und entsprechend dann auch auf Typen im .NET Framework anwendbar zu sein. Wer mehr Informationen zu C-Sharp 4.0 haben möchte und auch Beispiele, der kann gerne auf dieses C-Sharp 4.0 Samples and White Paper Code Gallery Seite zugreifen. Das ist codemsdnmicrosoft.com/C-Sharp-Future. Da sind einige dieser Beispiele drin, die ich auch heute da hatte. Viel cooler ist allerdings noch das Video von Anders Halsberg anzuschauen, das auf Channel 9 publiziert ist, das ist PDC 2008 TL16 zu finden. Da zeigt er auch so ein bisschen noch, wohin C-Sharp sich weiterentwickeln wird mit Compiler as a Service und natürlich das C-Sharp Developer Center unter C-Sharp.net oder auch bei MSDN. Und weiterführende Webcasts immer unter msdnonline.de/webcast Finder zu finden. Und nicht vergessen, diese Serie Visual Studio 2010 und .NET Framework 4, das ist jetzt so der erste Webcast in der Richtung gewesen. Es werden viele Folgen. Das Ganze werden wir bis Ende März im Prinzip wöchentlich aktualisieren mit neuen Inhalten. Ja, und ich freue mich auch schon, wenn die Beta 2 draußen ist in Kürze, dass man dann auch mal ein paar IDE-Features zeigen kann. In diesem Sinne, schönen Tag noch und ja, viel Spaß beim Ausprobieren von C-Sharp 4.